So, also vorne stehen ist immer aufregend, aber das macht nichts. Ja. Schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe Franz versprochen, dass ich einmal im Jahr hier erscheine, mindestens. Und deswegen schön, dass es geklappt hat. Wir sind ja jetzt, Lydia und ich, komm mal kurz nach Hause, nach vorne.
Du bist mein Zuhause. Ich komme noch zu dir nach Hause.
Wir sind jetzt seit einem Jahr bei Jugend einer Mission in Hainichen. Da gibt es ein Familienzentrum in der Nähe von Chemnitz. Und wir arbeiten dort in der Familienarbeit mit. Unser Ziel ist, Menschen beim Aufblühen zu begleiten. Also Aufblühen ist so ein Wort, das uns motiviert, weil wir wollen, dass Menschen innerlich reif werden und geheilt werden und gerade auch Familien eben gestärkt werden. Und deswegen arbeiten wir dort mit. Das macht uns sehr viel Spaß. Und ja, jetzt wird unsere Familie auch größer.
Nächstes Jahr, Ende Februar, Anfang März.
Genau. Das ist erstmal die größte Neuigkeit. Genau. ansonsten haben wir einen Rundbrief geschrieben. Ich habe ihn leider zu Hause vergessen. Aber nächsten Sonntag bringt Mama ihn mit, dann können wir ihn auslegen. Und wir können natürlich auch gerne euch den Rundbrief per E-Mail schicken. Dann brauche ich einfach eine neue E-Mail-Adresse. Entweder an uns oder an meine Eltern. Und wir sind außerdem heute nach dem Gottesdienst auch noch ein bisschen da. Also wir können euch gerne noch was erzählen, was wir machen. Oder wie auch immer. Und ja, ich predige heute über an Gottes Tisch sein. Wir fühlen uns auch dort sehr gut versorgt. Wir wissen, dass Gott uns versorgt. Und dass wir an seinem Tisch essen dürfen. Und ja, wir sind auch immer gespannt, wie uns Gott versorgen wird. Also es ist immer so beides. Aber letztendlich ist es, dass Gott uns versorgt. Die Predigt heute ist, Gott deckt einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Also über Psalm 23. Genau. Und kannst du wieder hinsetzen? Ich lese erstmal Psalm 23. Und zwar in einer Übersetzung, die nicht ganz so üblich ist. Weil viele kennen ihn schon auswendig, das ist super. Aber dann hört man nochmal, oh ja, stimmt, das steht da ja tatsächlich. Also neue Genfer Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, auf denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Und ich möchte heute über drei Punkte reden. Erstens, Gott ist großzügig. Darum geht es in dem Psalm total viel. Seine Großzügigkeit. Aber wenn Gott einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde, dann gibt es wohl auch Feinde. Und das ist Gott auch durchaus bewusst. Und drittens, Gott ist trotzdem großzügig. Auch trotz der Feinde. Gott deckt einen Tisch für dich. Und auf diesem Tisch, da steht nicht nur Brot und Wasser. Also selbst beim Abendmahl wird Wein als Symbol für eine Fülle da benutzt. Das ist die Freude, das ist das Überfließende. Er füllt meinen Becher bis zum Überfließen. Dieses Symbol kommt auch bei der Schabbat-Liturgie vor, dass Gott uns den Kelch einschenkt und plötzlich fließt er über und er hat noch gar nicht aufgehört. Es ist noch viel mehr, als wir brauchen, noch viel mehr, als was wir für uns behalten können. Es fließt über und das andere werden auch noch dadurch gesegnet. Oder auch die Ölsalbung. Er salbt mich mit Öl. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Damals als Gastgeber, wenn du da so den ganzen Tag durch den Sand gelaufen bist, dann bist du froh, erstmal reinzukommen. Und dann kommt ein Diener und bietet dir an, die Füße zu waschen. Und dann ist es erstmal erfrischend und dann hat man den Staub von den Füßen abbekommen. Und das ist so das Mindestmaß an Gastfreundschaft. So bei höheren Gästen kommt dann schon mal der Gastgeber selber und sagt, komm, ich wasche dir die Füße. Und bei so richtig, also so Ehrengäste, da kommt er dann mit Öl, weil Öl ist ja total wertvoll. Und der Gastgeber sagt letztendlich, hey, hier ist das Wertvollste, was ich habe und ich teile es mit dir. Das ist, was mir gehört, gehört jetzt auch dir. Wenn du Bedürfnisse hast, dann sag es mir, ich kümmere mich drum. Es geht ja so weit, dass wenn der Gastgeber, eben sie, da draußen sind Feinde, dann hat er die Aufgabe, den Gast vor den Feinden zu beschützen. Ein anderes Metapher in diesem Psalm ist eben dieses: Gott ist mein Hirte, ich bin ein Schaf und er führt mich auf grünes, saftiges Gras. In diesem Land, wo es nicht so viel Wasser gibt, ist saftiges Gras auch schon so, wow. Also da freuen sich die Schafe, da kann man sich so richtig satt essen. Da, bei den Wasserstellen, da kann man endlich mal so viel trinken, wie man will und sich so richtig ausruhen. Bei den Speisungen der 5000 gibt es auch einen Vers, der sagt, ja, sie lagerten sich auf grünem Gras. Und ich dachte immer so, wieso grünes Gras, was denn das für ein komisches Detail? Bis mir eben dieser Psalm eingefallen ist, weil Jesus ja die Psalmen kannte und sagte, ja, so wie da, ich lagere euch auf grünem Gras, so da, wo es richtig schön bequem ist, richtig schön Überfluss. Und so wie eben diese Schafe einen Überfluss an Gras haben, so gibt ihr ja deinen Überfluss von Brot und Fischen. Also die Leute können so richtig viel essen da. Und dann das Ende ist auch krass. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Wow. Also, wenn uns nur Güte und Gnade umgibt, dann brauchen wir ja sonst nichts mehr. Also, dann sind wir ja voll aufversorgt. Und deswegen ist ja die Überschrift von David: Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Ich habe genug. Das ist wie die Überschrift von dem ganzen Psalm. Und der Herr ist mein Hirte. Ich glaube, es ist nicht die Antwort auf die Frage, was ist denn mein Herr? Sondern, ja, wer ist mein Hirte? Das ist der Herr. Der Herr ist ein richtig guter Hirte. Der weidet mich. Nicht nur irgendwie, sondern richtig gut. Eben, er bringt mich zu den Weideplätzen, er leitet mich. Er führt mich auf den richtigen Straßen. Und wenn wir das so lesen, dann denken wir, oh, das ist ja idyllisch. Klingt ja alles super. Wenn da nicht diese Feinde wären. Und die Todesschatten, die klingen auch nicht so toll. Finsteres Tal, naja, ist schattig, aber klingt auch ein bisschen gefährlich. Gerade auch für Schafe. Also irgendwie gibt es da Feinde. Und wie diese Feinde aussehen, das wollen wir euch jetzt ein bisschen praktisch zeigen. Weil, wer sind denn meine Feinde? Ich glaube, in unserer Welt ist es manchmal so abstrakt. Da gibt es keine Leute, die uns hinterherlaufen oder umbringen wollen, meistens jedenfalls nicht. Aber trotzdem gibt es Feinde, die uns ans Leben wollen. Und um das darzustellen, schlüpfe ich jetzt mal in die Rolle des guten Hirten. Okay. Lydia, da bist du. Komm mal, ich habe ein Picknick für dich vorbereitet.
Oh, danke schön.
Dein Mikrofon, ja, das bräuchtest du noch, genau.
Dann hört man mich besser. Cool, ein Picknick, ich liebe Picknicks.
Ja, setz dich.
Dankeschön.
Schön, mit dir zusammen zu sein. Ich finde es immer so toll, wenn wir uns gegenüber sitzen und einfach zusammen genießen.
Ich genieße es auch, Zeit mit dir zu verbringen, Herr.
Lydia, du hast noch so viel zu tun. Du musst mal anfangen, hier aufzuräumen. Und die Küche sieht aus. Ausruhen ist jetzt nicht.
Du schaffst das alles nicht. Du bist viel zu langsam. Am Ende des Tages hast du bestimmt nur die Hälfte geschafft von dem, was du dir vorgenommen hast.
Hey, schau mich an. Das da, das sind deine Feinde. Die wollen da zwar gerne da sein, aber die dürfen hier gar nicht rankommen. Deswegen versuchen sie, dich abzulenken. Das sind Sorgen machen und Selbstzweifel. Die Wahrheit ist, dass wir das alles besser zusammen hinkriegen. Das Wichtigste ist, dass du in meiner Nähe bleibst. Erst einmal tief durchatmen.
Okay.
Du enttäuscht sowieso immer die anderen. Egal, was du tust, es wird niemals genug sein. Wann hast du denn überhaupt das letzte Mal stille Zeit gemacht?
Hey, hey, bleib da. Okay. Das ist dein Feind, Schuldgefühle. Der will dich entmutigen. Hier, nimm die Wahrheit und iss sie. Die Wahrheit ist, dass ich dich liebe, egal was passiert. Und egal was du tust, ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Du bist wertvoll, selbst wenn du Fehler machst. Und ich freue mich, dass du jetzt einfach hier mit mir an diesem Tisch sitzt.
Du hast recht. Entschuldigung, dass ich das kurz vergessen habe. Ich will lernen, mich immer daran zu erinnern.
Hey du, schau mal, die da drüben, die schafft es, 7 Sachen gleichzeitig zu machen. Sie hat ihren Alltag im Griff. Und geistlich ist sie auch noch. Wenn du das könntest, was sie kann. Aber nein, du wirst dich nie ändern.
Hey. Ja. Das ist Vergleichen. Und Wertlosigkeit. Die können dich nicht definieren. Sie wollen dir einreden, dass du wertlos bist, aber ich finde dich total wertvoll. Egal, was du tust. Du bist wunderbar gemacht. Mit deinen Stärken und sogar mit deinen Schwächen. Weil selbst da, wo du schwach bist, da kann ich mich darin verherrlichen. Du bist unendlich wertvoll.
Okay, ich glaube dir.
Erfrisch dich erstmal. Du musst es gar nicht alleine hinkriegen. Du schaffst es auch nicht alleine. Deswegen bekommst du ja den Heiligen Geist. Der wird dich an alles erinnern und das alles lernen, was du brauchst. Du kannst mir vertrauen.
Warte nur ab. Du wirst das eh nicht hinkriegen. Woher willst du wissen, dass der da die Wahrheit sagt? Irgendwie kriegen wir dich schon.
Angst und Unglaube, ich habe euch erkannt. Ich höre nicht auf euch, ich bleibe am Tisch des Hirten.
Sehr gut. Weiter so, mein liebes Kind. Du hast deine Feinde erkannt und hast meine Wahrheit ausgesprochen. Ich bin stolz auf dich. Danke, dass du mir vertraust. Darauf stoßen wir erstmal nochmal an. Das sind unsere wahren Feinde. Da geht es nicht um Menschen. Selbst wenn Menschen mal gegen uns sind, dann ist die Frage, was steckt dahinter? Und manchmal sagen Menschen sogar sowas wie, du bist zu langsam und lösen in uns was aus, weil es etwas ist, weil uns, was in uns schon so oft, oh ja, stimmt, oh nein, ah. Und dann dreht sich das im Kopf und dreht sich und wie auch immer. Weil die Feinde, die wollen nämlich deine Schwachpunkte ausnutzen. Die könnten dich natürlich auch bei deinen Stärken angreifen. Aber dann weißt du sofort, das ist Unglaube, das will ich nicht. Oder was auch immer. Bei deinen Stärken probieren sie vielleicht auch mal, aber nach ein, zwei Mal geben sie auf und dann probieren sie was anderes. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, okay, was sind denn so Lügen, die wir immer wieder geglaubt haben? Aber immer wieder können wir es neu entscheiden, Gottes Wahrheit zu glauben. Was ist denn Gottes Wahrheit dazu? Als wir das Theaterstück geschrieben haben, war das für uns auch so ein ja, stimmt, das ist etwas, was wir immer wieder erleben und immer wieder, was uns so, Gott, Moment, erinnern? Nee, Gott ist anders. Gott ermutigt mich. Gott macht mir keine Schuldgefühle zum Beispiel. Und er freut sich einfach, dass ich da bin. Das Ziel von Gott ist, dass wir ihm mehr vertrauen als irgendwas anderem. Und deswegen hat er in manchen Situationen auch nicht sofort eingegriffen. Sondern erstmal gewartet, ja, wie wird denn Lydia darauf reagieren? Vielleicht erkennt sie es diesmal. Und sie hat ja dazugelernt. Und Gott ist der beste Lehrer. Also selbst wenn ihr mal versagen solltet, passiert leider manchmal, Gott probiert es immer wieder und er wird es euch schon beibringen. Und was ihm wichtig ist, dann sagt das nochmal. Wie man solche Feinde abwehrt, ist Gottes Wahrheit essen. Immer wieder Gottes Wahrheit für sich annehmen, beten, proklamieren, wie auch immer ihr das machen wollt. Aber die Frage ist, wem vertraut ihr? Das Leben ist dieses ganze Prozess, Gott mehr zu vertrauen als allem anderen. Und weil diese Feinde so viel auch mit unserem mit unseren Lebenslügen zu tun hat, mit dem, was uns vielleicht in der Vergangenheit verletzt hat oder wo wir jemanden nicht so richtig vergeben haben oder wie auch immer, weil es damit so viel zu tun hat. Deswegen ist uns so wichtig, dass Menschen reifen, dass Menschen eben erkennen, oh okay, da muss ich noch wachsen und dann so langsam nach und nach da weiterkommen. Das ist ein langer Prozess, weil oft sind es ja Lügen, die wir uns jahrelang eingeredet haben. Wo eben nicht nur jemand anders zu uns gesagt hat, du bist zu langsam, sondern ja, ich bin zu langsam. Und dann eben, nein, Gott sagt das nicht zu mir. Gott sagt, du bist wertvoll. Ich habe dich so gemacht. Du brauchst manchmal ein bisschen länger, aber das ist okay. Lydia und ich haben gemerkt, wir brauchen manchmal lange, um Entscheidungen zu treffen. Aber wenn wir sie getroffen haben, sind es meistens ziemlich gute Entscheidungen. Und das ist ja der Vorteil, wenn man länger sich überlegt hat, was man eigentlich entscheiden möchte. Und andere, die sind total schnell am Entscheidungen treffen und treffen auch gute Entscheidungen. Das ist auch super. Das ist auch ein bisschen Persönlichkeit, was Gott uns gegeben hat. Und meistens haben sie diese Persönlichkeitseigenschaften eben Stärken und Schwächen. Und ganz ehrlich, also angenommen, eine Person hätte nur Stärken. Also, der kann man nicht mehr helfen, weil die kann ja eh schon alles. Mit der zu reden, ja, weiß ich nicht. Mit was rede ich, was rede ich denn mit der Person? Das Krasse ist ja, dass sogar Jesus sich total schwach gemacht hat, als er hier auf die Erde gekommen ist. Er wurde erstmal gestillt, Maria hatte ganz viel Geduld mit ihm, hat wahrscheinlich auch geschrien und vielleicht sogar mit seinen Geschwistern gestritten, ich weiß es nicht. Und er hat es angenommen, dass andere Leute ihm etwas schenken. Jesus wurde ja sogar versucht. Also wir erleben ja Versuchungen und diese Feinde, das sind ja im Prinzip Versuchungen, die zu uns kommen. Und sogar Jesus hat das erlebt. Hebräer sagt ja, dass Jesus wurde auch in allem versucht. Er ist nicht in diese Versuchungen reingefallen, aber er wurde versucht. Und ganz ehrlich, wenn man zu lange über dieses Thema nachdenkt, oh je, bin ich denn überall versuchbar und was sind meine Schwächen, dann wird man irgendwann ein bisschen depressiv. Also geht mir zumindest so. Und das Wichtige ist eben, da nicht stecken zu bleiben. Es ist wichtig, mal drüber nachzudenken, aber dann wieder auf Gott zu schauen und sagen, okay Gott, was denkst du dazu? Was siehst du darin? Vielleicht gibt es ja auch etwas Wertvolles darin. Vielleicht hast du noch mal was ganz anderes, wo ich denke, oh, ach, deswegen hast du mich so gemacht. Gott hat eine ganz andere und neue Perspektive für uns und deswegen können wir ihn immer wieder fragen. Und deswegen ist hier der dritte Punkt, Gott ist trotzdem großzügig. Auch trotz der Feinde. Gott deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Die Feinde, die sind da so außen rum und die würden gerne auch mit am Tisch sitzen, dürfen sie aber nicht. Also machen sie so viel Krach wie möglich und versuchen, den anderen da so wegzulocken und sagt, ja komm, das so gut ist der doch gar nicht und ach, die Sachen, die da raufstehen, die sind doch bestimmt nicht lecker und eigentlich sind sie noch ziemlich neidisch. Gott ist ziemlich großzügig. In dem Psalm wird es auch ausgedrückt durch das, was der Hirte tut. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das sind zwei verschiedene Funktionen. Das sind zwei verschiedene Worte. Bei Stock, da geht es darum, dass der Hirte die Schafe beschützt. Jemand hat gesagt, das ist vielleicht so ein Stock, wo dann so ein bisschen Eisen drauf gegossen wurde, damit so richtig brutal die Bären damit vertrieben werden können oder die Wölfe oder was auch immer. Das ist nicht der Hirtenstab, mit dem der Hirte dann die Schafe leitet. Das ist ein anderer Stab. Der Hirtenstab, das ist seine Leitung. Da sagt er, da tut er die Schafe mal kurz so, nee, nicht in die Richtung, hier lang, ja genau, super, danke. Genau, das hat dann oben so ein rundes Ding, damit kann man die Schafe ein bisschen leiten, auch so von der Ferne. Und das ist so wichtig. Natürlich kommt das irgendwie ein bisschen zusammen, weil die Schafe, die müssen ja beschützt werden von den Feinden und gleichzeitig müssen sie auch dort ankommen, wo der Hirte sie hinführen möchte. Aber Gott hat eben beides im Sinn. Er möchte uns beschützen und er möchte uns leiten. Und er beschützt uns eben von den feindlichen Tieren Und er leitet uns auch bei schwierigen Pfaden. Auch durch dieses Todestal oder finstere Tal oder wie auch immer, wo es vielleicht, also ich stelle mir das so vor, wie eine Schlucht, die so richtig eng ist und wo man echt aufpassen muss, wo man hingeht. Und die Schafe alle eines nach dem anderen da weitergehen. Und der Hirte gut aufpasst, dass wirklich auch wirklich alle Schafe am Ende ankommen. Und dass die Schafe vielleicht nicht da den Weg nehmen, weil der ist nicht so gut, lieber da lang. Gott leitet uns. Und um ehrlich zu sein, oft kriege ich das gar nicht so mit. Und das ist okay. Also ich möchte von Gott geleitet werden und ich möchte, dass Gott mir sagt, wo ich lang gehen soll. Aber es ist ja nicht so, dass Gott wie ein Navi ist und sagt, so, jetzt gehst du rechts und jetzt gehst du geradeaus und jetzt redest du mit der Person und jetzt machst du das. Manchmal macht er das, aber oft auch nicht. Aber trotzdem leitet er mich. Er leitet mich auch in den Momenten, wo ich eben mir das nicht bewusst bin. Wir vertrauen ihm, dass er das Leben leiten kann. Und dass er vor allem auch das leitet, was ich gar nicht kontrollieren kann. Weil ich kann ja verschiedene Sachen kontrollieren und entscheiden, aber viele Sachen kann ich gar nicht kontrollieren. Und auch da leitet Gott. Er als Gastgeber, er ist für die Gäste zuständig. Und er kennt deine Feinde. Er kennt sie besser als du. Und er gibt dich nicht auf. Er ermutigt dich immer wieder und wirbt um dein Herz und leitet dich wieder einen Schritt weiter. Eine Geschichte, wo ich das erlebt habe, war, das klang gar nicht so glorreich. Aber es war eine Zeit, wo ich schon ein bisschen depressiv war. Ich wusste nicht, was ich machen soll und irgendwie hatte ich keine Motivation für nichts. Deswegen sah ich ein bisschen depressiv, so null Bock. Und ich wollte mich einfach nur gehen lassen. Am liebsten den ganzen Tag rumhängen. Ich hatte gerade Semesterferien, von daher hatte ich wirklich nicht so viel zu tun. Und selbst das Essen ist mir schwer gefallen, weil ich dachte, keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, Gott findet mich trotzdem wertvoll. Ich fand mich gar nicht mehr so wertvoll. Aber Gottes Aufmerksamkeit, Gottes liebevoller Blick war über mir. Und ich wusste, dass Gott mich wertvoll findet, dass er mich nicht loslässt. Und weil er mich wertvoll findet, deswegen habe ich mich dann in die Dusche geschleppt und was gegessen. Und das war meine Entscheidung, Gott zu vertrauen. Und zu sagen, okay, ich sehe das jetzt gerade nicht. Für mich ist es gerade ziemlich dunkel. Aber Gott, du wirst mich weiterleiten. Das ist ein Bild, das in der Bibel auch immer wieder verwendet wird, dass eben Gott auch in der Dunkelheit da ist. Psalm 84, Vers 6, da steht, sie gehen durch das Tal, sie gehen durch die Wüste, sagen manche Übersetzungen, und machen es zu einem Quellort. Wow. Also wir können uns beschweren, dass Gott uns in die Wüste schickt oder wir können uns freuen, dass Gott die lebendige Quelle in uns ist und die durch uns heraussprudeln kann. Ich hatte einmal, da war ich tatsächlich hier mal zu Besuch, hatte ich mich bei Gott beschwert, Gott, ich sehe dich gerade nicht. Gott, wo bist du? Das ist alles so dunkel um mich herum. Wo soll es jetzt weitergehen? Und dann hatte ich ein Bild, das eben vor mir total viel Dunkelheit war und ich dachte so, okay, ich weiß jetzt auch nicht. Ich gehe mal einen vorsichtigen Schritt nach vorne und wieder einen vorsichtigen Schritt nach vorne. Und in diesem Zustand bin ich da eben vorsichtig weitergegangen. Und dann habe ich mich umgedreht und festgestellt, dass meine Schritte geleuchtet haben. Und Gott hat mir gezeigt, dass auch in meinem vorsichtigen Vorwärtsgehen ich ein Segen sein konnte für viele Menschen. Ich glaube, für mich ist so dieses, Gott bringt es eigentlich. Und Gott sagt, ja, ich kann dich Schritt für Schritt weiterleiten. Und das hilft mir viel, weil ja, ich kann eben auch nicht alle Sachen kontrollieren und weiß auch immer nicht, was die beste Entscheidung ist, aber ich versuche es. Und ich versuche, dem Hirten hinterher zu gehen. Der Hirte weiß ja, wo es lang geht. Ich muss gar nicht den Überblick haben. Wir gehen davon aus, dass wir in einigen Jahren noch in Hainichen sind. Aber wenn Gott uns woanders hinschickt, dann ist es auch okay. Erstmal sind wir in Hainichen und haben uns dort jetzt auch erst eingerichtet so. Aber ja, Schritt für Schritt. Die einzige Bedingung, dass du Frucht bringst, ist, dass du nah bei Gott bleibst. So wie bei dem Anspiel, beim Gastgeber zu sein. Immer wieder an seinem Tisch zu sein und von ihm zu essen und ihn zu fragen, okay Gott, was hast du heute für mich? Er sagt ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber eben, andersrum, mit mir, da könnt ihr Frucht bringen. Ich finde dieses Bild von dem Tisch, wo Gott uns einlädt, so wunderbar, weil es so von dieser Gemeinschaft redet, die Gott mit uns haben möchte. So wie zwei Freunde, die einfach am Tisch sitzen und miteinander reden, ihr Leben teilen. Und Gott ist so groß und trotzdem kommt er auf diese Ebene und sagt, hey, ich lade dich ein. Ich will mit dir gemeinsam essen. Und in der Bibel finden wir sogar das umgekehrte Bild. In der Offenbarung steht da, ich klopfe bei dir an und ich möchte bei dir essen. Wir hören diesen Vers oft nur auf dem Ohr von, okay, wenn man, also ich klopfe bei dir an und wer mir die Tür auftut, bei dem werde ich essen. Und es klingt so wie, okay, wenn jemand sich für Jesus entscheidet, dann kommt Jesus ins Herz rein. Und das ist sicher auch. Aber da geht es auch um Gastfreundschaft. Da geht es auch um, Jesus klopft an deine Tür an, immer noch, immer wieder, und sagt, hey, darf ich reinkommen? Darf ich reinkommen in das, was dich gerade beschäftigt? Darf ich reinkommen in deinen Alltag, in deinen Haushalt? Und wenn Gott bei uns zu Besuch ist, dann, für mich ist das so ein krasses Bild, weil das ist ja irgendwie, er sagt, okay, jetzt bist du der Gastgeber, was möchtest du mir denn geben? So ähnlich wie sie gesagt hat, es ist nicht nur, dass Gott uns total überschüttet mit vielen Dingen, sondern dass eben auch wir ihm etwas geben. Und Gott freut sich eben auch über diese, naja, 5 Brote und 2 Fische oder da 7 Brote, die wir ihm geben. Die wir ihm einfach so zur Verfügung stellen und sagen, okay Gott, das ist nicht viel, aber das ist das, was ich hier gerade geben kann. Und Gott sagt, ja, cool, danke, lass uns essen. Wir hatten in Hainichen viel über das Thema Gastfreundschaft gelesen und waren so fasziniert, wie das eben so Gottes Großzügigkeit ausdrückt. Dass wenn wir Gäste einladen, dann lassen wir sie teilhaben an dem, wie Gott uns gesegnet hat. Und sagt, hey, guck mal, Gott war so großzügig zu mir, ich kann auch mit dir teilen. Und diese Großzügigkeit, das ist Gottes Herz. So, wir können uns an seinen Tisch setzen und er möchte sich an unseren Tisch setzen. Und in gewisser Weise haben wir das gerade schon gemacht im Abendmahl. Das ist auch eine ähnliche Metapher, die sagt, ich möchte mit euch dieses Mahl essen. Ich möchte diese Gemeinschaft mit euch haben. Und ja, ich möchte jetzt am Ende nochmal dem Psalm vorlesen und ihr könnt hinhören, welcher von den vielen Bildern spricht euch am meisten an? So dieses, was sagt euch, wow, so ist Gott zu mir. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich mich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechtem Wege und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Welches dieser Bilder ist euch gerade in eurer Erinnerung? Haltet das mal fest. Vielleicht sind es mehrere, aber entscheidet euch einfach mal für eins. Und dann stellt euch dieses Bild vor. Malt euch das so richtig aus. Was ist da? Was passiert da? Und was fühlt ihr dabei? Und was fühlt Gott dabei? Und ich lade euch ein, dieses Bild euch immer wieder in Erinnerung zu rufen. Oder euch ein anderes Bild aus dem Psalm zu nehmen und da sowas Ähnliches zu machen. Weil wenn ihr euch das vorstellt und euch die Gefühle dabei vorstellt, dann hilft euch das zu verinnerlichen. Wow, Gott ist richtig großzügig. Dann ist es nicht nur etwas, was im Kopf passiert, sondern eben auch in meinen Gefühlen. Ich möchte euch segnen. Und ich freue mich, dass Gott euch so, auch zu euch so großzügig ist, dass euch nichts mangelt. Der Herr ist euer guter Hirte. Euch wird es nichts mangeln. Er ist ein Gastgeber für euch. Er ist der gute Hirte, der euch dahin leitet, wo es hingeht. Und selbst wenn ihr mal durch ein tiefes Tal gehen müsst, das schwierig ist, oder selbst wenn die Feinde euch volllabern, ist Gott mit euch. Und er hilft euch. Und er hilft euch den Weg hinaus. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bitte dich, Vater, dass du sie ausrüstest mit allem, was sie brauchen. Danke, dass du das tust. Danke, dass du es gerne tust. Und dass du mit ihnen unterwegs bist. Danke, Vater. Amen.